Über übersetzen.
Hablar sobre la traducción.
Ja, herzlich willkommen zu Über übersetzen und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Das ist nämlich eine Jubiläumsfolge. Ja, wir haben 50 Folgen über übersetzen gemacht und ja, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, als wir hier angefangen haben mit diesem Podcast vor ein paar Jahren. Und ja, jetzt müssen wir irgendwas machen. Wir haben gedacht, wir müssen feiern und das haben wir auch schon erledigt. Gefeiert haben wir schon, aber vor allen Dingen wollten wir Danke sagen. Und vielleicht zuallererst mal an euch da draußen, die uns zuhört, schon seit so vielen Jahren. Wir haben damals einen Workshop gemacht, den hat Nikolai Kühling von der Taz uns gegeben und hat uns einfach super gecoacht, weil wir hatten gar keine Ahnung. Und ja, dafür vielleicht erstmal danke, Nikolai. Das war nämlich ein richtig super Workshop und der hat uns einfach alles beigebracht. Und damals hat Nikolai gesagt, für so ein Nischenthema wie Übersetzen, da wäre das richtig toll, wenn wir 200 HörerInnen erreichen können pro Folge. Und das kam mir damals viel vor, aber jetzt mittlerweile haben wir schon 2000 HörerInnen pro Folge und das aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Und ihr seid aus so ganz unterschiedlichen Ecken, teilweise einfach nur interessiert oder ihr kennt uns. Viele sind professionelle ÜbersetzerInnen und manche studieren noch und eure Dozentinnen verdonnern euch, diesen Podcast zu hören, weil wir sind auch ziemlich viel im Lehrmaterial gelandet. Und ich wollte mich bedanken, dass ihr euch alle darauf einlasst. Und danke für euer super Feedback, aber auch für eure Kritik. Es hilft uns alles sehr und auch die Vorschläge, die ihr uns so schickt. Und dann müssen wir uns natürlich ganz besonders bedanken bei unseren Förderern, beim Übersetzerfonds und bei dem Programm Neustart Kultur, die diesen Podcast überhaupt erst möglich gemacht haben mit ihrer Förderung. Und auch an das tolle Team im Literarischen Kolloquium am Wannsee, die uns immer Mut gemacht haben, immer super geduldig mit uns waren. Vielen Dank dafür. Auch wenn wir mal chaotisch waren, wart ihr immer an unserer Seite. Danke. Und außerdem Pro Helvetia, die haben nämlich die Folgen in der Schweiz gefördert, die jetzt noch kommen werden. Und auch, dass das ITI Germany, Drama Panorama und die Kammerspiele München uns auch immer unterstützt haben. Vielen Dank. Ja, und das Wichtigste ist natürlich das super Team, Corinna Wolfsteiner, die den Ton macht und immer als Erste durch alle Themen geht. Sie ist immer die Erste, die hier vermeldet, hey, das war spannend, war interessant, bisschen abgehoben vielleicht diesmal. Und jetzt ist sie praktisch nicht nur am Hansa-Theater und an den Ruferspielen eine wichtige Tonmeisterin, sondern jetzt ist sie auch noch Hobby-Übersetzungsforscherin geworden. Danke, Corinna. Und Lucia Bontier, am Anfang mit Rasso Rüttenauer, haben die nämlich eine Kommunikationsstrategie für die Social Media entwickelt und ganz, ganz viele tolle Ideen beigesteuert. Und jetzt macht Lucia Bontier nebenbei auch noch die Produktionsassistenz und ihren Master in Kommunikation an der UdK macht sie auch noch nebenbei und hat immer wirklich ganz tolle Ideen und Anregungen. Und ohne sie wird hier sowieso gar nichts gehen. Vielen Dank dafür. Ja, und Simon Ho hat uns den tollen Trailer gemacht, Ribana Schmidt das super Design und Dorothea Lautenschläger wollte ich auch nochmal Danke sagen. Die hat die ersten Jahre mit uns als Produktionsleiterin gemacht und echt viele gute Ideen hat sie beigesteuert und die ganzen wilden Anfangsjahre geordnet. Und Katja Varonova, die hat jetzt übernommen und ist jetzt unsere Produktionsleiterin. Auch dir vielen Dank. Und mit Katja haben wir sogar schon ein Baby in unserem Podcast gekriegt, denn der kleine Konstantin ist gerade auf die Welt gekommen und wir freuen uns alle total darüber. Ja, und bei Larissa Schippel möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken für die theoretische Rahmung, den ganzen Anfang, die vielen Gespräche davor, wo wir uns überlegt haben, was können wir machen, geht das überhaupt mit Wissenschaft und Praxis, kriegen wir das hin und dass sie ihr Wissen immer so großzügig mit uns teilt und dann auch noch so viel Spaß dabei hat und es ist einfach ziemlich toll geworden, was wir da zusammen gemacht haben. Und ich wollte sagen, ich hätte nie gedacht, dass wir sowas auf die Beine stellen, so als freier Podcast ohne Sender oder irgendwen im Hintergrund und das einfach so umgesetzt haben. Und außerdem hatten wir echt richtig Glück, dass wir so tolle ÜbersetzerInnen vor die Mikros gekriegt haben, dass ihr uns alles erzählt habt über euren Beruf, über die Sprache, den Kulturraum und immer wieder neue spannende Aspekte des Übersetzens aufgeblättert habt. Und auch die ProfessorInnen und WissenschaftlerInnen, die dann immer alternierend dazu berichtet haben und immer nochmal ihren Blick, ihren theoretischen Blick aufs Übersetzen geworfen haben. Und so habe ich das Gefühl, wir konnten so eine Art Mosaik schaffen, also was dieses Übersetzen eigentlich wirklich alles ist. ja, vielen Dank dafür. Das hat richtig Spaß gemacht. Und so haben wir uns das damals auch vorgestellt, aber wir haben wirklich nicht gedacht, dass das so viele Folgen wären und dass uns so viele Leute zuhören und dass wir sogar auf der Leipziger Buchmesse einen Live-Podcast gemacht haben und beim Festival Theater der Welt in Düsseldorf auch und dass es immer noch so viel Gesprächsangebote gibt und wir immer noch so viel weiter Angebote kriegen. Es gibt immer noch so viele Sprachen, die wir noch nicht besprochen haben. Wissenschaftlerinnen, die sich melden und sagen, hey, ich würde auch noch gerne was sagen dazu. Und das, finde ich, macht unglaublich viel Spaß und das macht auch sehr viel Mut. So viel zu Nischenthema. Ist vielleicht gar kein Nischenthema, das Übersetzen. Also denkt man vielleicht so, aber ist es eigentlich gar nicht. Und gerade mit der KI ist das eigentlich etwas, wo man unglaublich viel zu gefragt wird. Vielleicht ist es auch das, warum so viele Leute hier zuhören und sich fragen, wie geht das? Was ist Übersetzen? Kann das alles der Computer machen? Und da gibt es natürlich unglaublich viel Aufregung, Wut, Unsicherheit von allen Seiten und ja, alle haben irgendwas dazu zu sagen und ich find's richtig cool, wenn man jetzt sagen kann, wisst ihr was, hört euch doch mal die Folge 44 an mit Benjamin Rodatz. Das ist ein junger Informatiker, promoviert in Oxford zu sozialen Auswirkungen von Technologie und Wissenschaft und dem Zusammenspiel von Menschen und KI in kreativen Prozessen. Und ich finde, der hat das einfach richtig schön klar auf den Punkt gebracht, was Computer können, was verloren geht, wie es noch weitergehen wird vielleicht und was man auch noch nicht weiß. Und ich finde, allein dafür hat sich für mich auch schon dieser Podcast gelohnt, dass man einfach auf jemanden hinweisen kann, der wirklich Ahnung hat und der wirklich die Dinge auf den Punkt bringt. Wir hören einfach mal rein, ne?
Die Frage, was ist eigentlich schwierig, Computern beizubringen,
ja,
es ist eine sehr große, die irgendwie anders ist, als was ist schwierig für uns Menschen.
Ja. Also
es gibt viele Sachen, die wir relativ einfach oder zumindest effizient erlernen, wie zum Beispiel sprechen, wie auch laufen oder wie Sachen erkennen,
ja,
die wir gut lernen können. Während andere Sachen wie Schach wir irgendwie mit hoher Intelligenz verbinden und als sehr schwierig wahrnehmen.
Ja.
Und jetzt hat sich aber herausgestellt, dass es bei Computern irgendwie anders ist, was schwierig ist. Dass diese klaren, regelbasierten Sachen wie Schach, wo man ganz klare Regeln, ganz klare Ziele hat, das kann man dem Computer sehr gut erklären. Was wollen wir eigentlich von einem Schachspiel? Was heißt es, gut Schach zu spielen, zu gewinnen?
Ja.
Das kann man sehr gut einem Computer beibringen und da haben wir auch schon relativ schnell oder früh im Vergleich Programme schreiben können, die das halbwegs gut machen.
Mhm.
Während so Sachen wie Sprache, da sind so viele Nuancen drin und so viele Sachen, die nicht wirklich ganz fest strukturierten Regeln folgen,
ja,
das macht sehr viel schwieriger, einem Computer beizubringen.
Ja, genau. Und eigentlich habe ich mir gedacht, damit können wir es auch schon belassen. 50 Folgen zum Übersetzen, das ist ja wirklich richtig viel. Es ist super viel gesagt worden. Jetzt ist nur ein kleines Problem. Ich habe mich so ein bisschen ins Podcasten verliebt. Und dann sagen auch noch Leute, hey, schöne Stimme, mach doch mal weiter. Fehlt doch noch die und die Sprache. Ja, und da kam es dazu, dass wir dann doch einfach gerne noch ein bisschen weitermachen wollen. Und wir haben auch noch echt viele Ideen und wollen uns auch eigentlich noch nicht verabschieden. Jetzt habe ich aber so ein bisschen was gegen Werbung und fände es super schön, wenn dieser Podcast unabhängig bleiben könnte. Und dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Also Sebastian Gugolz hat uns in Folge 13 in diesem Podcast ja erzählt, als sein Verlag kein Geld mehr hatte, da hat er das ganz einfach gemacht.
Ich habe mich dann in diesem Frühjahr, in dem klar war, jetzt steht mein letztes Programm wahrscheinlich bevor, wirklich systematisch bei allen Quizshows beworben, im deutschen Fernsehen, wo es eine vernünftige Summe gab. Als oberstes natürlich immer, wer wird Millionär? Ich wollte da die Million abräumen.
Ja, und dann hat er eine Viertelmillion gewonnen und somit gibt es diesen großartigen Verlag heute, der sich so mit Leib und Seele seinen Übersetzerinnen verpflichtet sieht und die auch unterstützt und tolle Bücher rausbringt. Ja, und da habe ich mir gedacht, das geht ja vielleicht so, aber jetzt habe ich in NRW Abitur gemacht, fall also aus für Wer wird Millionär und Lucy hatte Larissa schon angemeldet, aber die wollte dann komischerweise nicht. Ja, und dann müssen wir jetzt so einen ganz banalen Weg doch gehen. Wir möchten weitermachen und wenn ihr das auch wollt, dann würden wir uns freuen, wenn die es sich leisten können, uns vielleicht unterstützen mit so ein, zwei Normzeilen. Eine Normzeile kostet so zwischen 1,20 und 3 Euro, je nach Schwierigkeitsgrad und Sprache. Ja, und da ihr ja so unglaublich viele seid, die hier zuhören, können wir es vielleicht schaffen, dass wir die ein oder andere Folge weiter produzieren können. Es wird nur in Folgen gehen, nirgendwo anders hin, da könnt ihr euch total sicher sein. Und ich fände es super. Und dann kommen neue, tolle Podcasts mit Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen. Ja, das wäre super. Auf unserer Website www.überübersetzen.de findet ihr dann die ganzen Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt. Über unser Konto oder über Steady geht das auch bei Prodigy. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wenn, wäre es wirklich toll. Ja, und jetzt schauen wir mal ein bisschen zurück auf diese 50 Folgen und fragen uns, was ist denn das Übersetzen überhaupt genau? Und ich habe mir gedacht, heute kommen mal die Praktikerinnen zu Wort. Also das heißt nicht, dass ihr nicht alle in die wissenschaftlichen Podcasts reinhören sollt. Die sind nämlich auch richtig spannend. Aber heute heißt es Bühne frei für die Praxis. Also was ist denn Übersetzen überhaupt? Hinrich Schmidt-Henkel hat in Folge 29 erzählt, wie er sich als Übersetzer sieht.
Allerdings sehe ich mich genauso. Das ist mein Ziel. So schreiben wie die Autorin, allerdings mit den Mitteln der eigenen Sprache. Mhm. Das ist ein höherer Anspruch, als das aus dieser griffigen Formel zunächst so klingt.
Also ÜbersetzerInnen schreiben mit den Mitteln der anderen Sprache. Und um das zu tun, spielt auch die Recherche eine unglaublich große Rolle für die Übersetzung. Also da werden Bücher gewälzt, das Internet durchforstet und eigentlich durchsuchen Übersetzerinnen alles, was ihnen zwischen die Finger kommt. Immer auf der Suche nach dem passenden Ausdruck und die sitzen auch so in der U-Bahn und hören und lauschen. Wenn man da so Leute sieht, die so komisch gucken, das sind wahrscheinlich auch alles Übersetzerinnen. Ja, und jede von uns geht da so ein bisschen anders vor. Also Hinrich Schmidt-Henkel sagt dazu:
Man kann sich wund recherchieren, daran, wie Celine manche Dinge verwendet.
Und Karin Witthuhn geht bei ihrer Recherche für Krimis sozusagen über Leichen. Wenn sie in Folge 4 erzählt sie uns, wie sie das macht, und die ruft eigentlich an. Die ruft alle an, egal wen.
Was Recherche für Krimis angeht, ist sowieso, man hat ja auch so eine Bandbreite an Themen natürlich. Also ich glaube, jede Krimi-Übersetzerin oder auch Autorin, deren Suchmaschine bei Google wird wahrscheinlich von allen Geheimdiensten dieser Welt unter Beobachtung sein, weil wir recherchieren ständig Waffensysteme, Drogenhandel, Menschenhandel, irgendwelche komischen Sexualpraktiken, also alles Mögliche. Und ich habe schon öfter mal bei der Polizei, bei der Pressestelle angerufen und gesagt, hallo, ich bin's. Könnten Sie mir sagen, wie man das, ob, haben Sie da so ein Wort für? Oder ich habe auch mal legendär für einen Krimi bei einer SM, beim SM-Verein, der sich immer...
SM?
Sadomaso-Verein,
oh,
also BDSM eigentlich.
Gar nicht.
Nö. Das war auch sehr lustig, weil die haben einen Stammtisch in Berlin in meiner ehemaligen Stammkneipe da. Einmal im Monat mittwochs um 20 Uhr und ich habe dann da angerufen. Und dann rief mich eine Dame zurück, unglaublich freundlich. Ich glaube, sie hieß irgendwie sowas in der Richtung von Gerlinde. Also sie war auch eher 50 um den Dreh. War unheimlich freundlich, hat sich unheimlich Mühe gegeben, all meine Fragen zu beantworten, weil ich eigentlich wissen wollte, ob diese Fachausdrücke aus dieser Szene, ob es da deutsche Begriffe für gibt oder ob sowieso die englischen benutzt werden, was meine Vermutung war, und so war es auch. Also für fast alles werden die englischen Ausdrücke benutzt. Aber es war ein sehr interessantes Gespräch und sie meinte dann am Ende, ob ich nicht auch mal vorbeigucken wollte, ob das was für mich wäre. Ich sagte, nee, ich bin auch in Hamburg ein bisschen weit. Da gibt's auch so einen Club. Ich sag, ich
also wenn
ist
du
leider
immer
nicht mein Ding.
Immer zu deinen Recherchepartnern gehen würdest, ja, das wäre ja auch sehr anstrengend.
Ja.
Ja, und Miriam Alfano, die Graphic Novels aus dem Italienischen übersetzt, erzählt uns in Folge 23, wie sie es macht. Also die setzt so ein bisschen auf Stammtisch- und Schwarmintelligenz für Übersetzer.
Das ist auch ein ganz außergewöhnlicher Zeichner, auch in der Herangehensweise, was er mit der Grafik macht, wie er mit Text arbeitet, wie er die Sounds in die Zeichnung einbaut. Und diese Fechtszene, also da sind Sachen drin, die wir einfach so akustisch nicht nachvollziehen. Und da mussten dann neue...
Wie zum Beispiel?
Der haut dem irgendwann mit dem Säbel ans Gesicht und verletzt ihn. Und da brauchte ich was Deutsches. Ich habe den Vokal behalten, musste aber andere Konsonanten drumherum bauen und war dann irgendwann bei Schwock.
Aha.
Ja, weil das für uns nachvollziehbar ist, es sind ja alles erfundene Verschriftlichungen von Lauten.
Ja. Und die musst du dann teilweise neu erfinden.
Ja, oft.
Also Verletzung im Gesicht, immer. Da hättest du doch zu einer schlagenden Verbindung gehen können. Die hätten ja wunderbar sagen können, was für ein Geräusch macht.
Meinst du, die können
Sound? Wegen dem Schmiss.
Also. Nee, also ich mache das lieber mit Kollegen, die sehr erfahren sind mit Sounds und wir spielen dann so Sachen durch und machen lustige Geräusche.
Ja?
Und
ja, ihr ruft euch dann an.
Geht am besten.
Quatsch.
Ja, oder wir treffen uns oder wir...
Ach, das kann ich mir ja sehr schön vorstellen. Comic-Stammtisch muss ja was unheimlich Witziges dann sein, wenn man am Nebentisch sitzt und ihr euch die Laute schwong, schwapp und...
genau.
Und Thomas Provo in Folge 34, der bleibt ganz beim Text.
Wenn man sich einen Text gut anguckt, dann sagt der einem, wie wir damit umgehen sollen. Und das kommt dann automatisch in der Textarbeit.
Ja, und wie funktioniert es konkret mit der Übersetzung? Also da tauchen die Übersetzerinnen ein in ihre Texte und zwar ziemlich tief. Und um sich das so vorzustellen, das ist ja gar nicht so leicht, sich vorzustellen, wie sitzt da jemand 3 Monate an so einem Schreibtisch und übersetzt so ein Buch vor sich hin. Sonja Fink zum Beispiel, die sitzt dann so gemütlich in Kanada, in ihrem Haus, in irgendeinem Sessel oder in ihrer 15er-WG in Berlin. Und wie fängt die an? Wie macht die das überhaupt? Das kann man in Folge 31 hören.
Ich lese erstmal einmal komplett von vorne bis hinten durch so. Und dann fange ich wieder vorne an und mache meine Rohfassung. Und zwar sieht das bei mir dann so aus, ich male halt wahnsinnig viel in meinem Originalbuch drin rum. Also mein Originalbuch sieht völlig wild hinterher aus. Ich habe eben so ein System aus, ich streiche mir rot an alles, wo ich eine Muttersprachlerin zu befragen will. Ich arbeite mit Isabelle Liber, einer guten Freundin von mir, schon seit 20 Jahren zusammen, die halt aus dem Deutschen ins Französische übersetzt, auch Literaturübersetzerin. Und ich helfe ihr sozusagen bei ihren deutschen Ausgangstexten und sie hilft mir bei meinen französischen Ausgangstexten und bei Agnano. Also verbringt sie Stunden und Stunden damit, mir den Schlüssel zu diesem französischen Text zu liefern quasi. Gerade jetzt bei Les Armoires Vides, bei Die leeren Schränke. Und dann streiche ich also alles rot an, was für Isa ist. Und alles, wo Isa nicht weiter weiß, kriegt dann Agnano vorgelegt.
Mhm.
Und dann streiche ich alles grün an, wo ich nicht sofort eine Lösung habe, also ein Übersetzungsproblem. So. Und dann mache ich Kringel um Wörter, die sich irgendwie wiederholen oder die irgendwie zusammengehören und dann ist so ein ganzes Spinnennetz aus Kringeln und Strichen zwischen einzelnen Wörtern auf meinen Seiten und dann schreibe ich mir an den Rand irgendwelche Ideen und auch gucke Sachen im Wörterbuch nach und schreibe mir das auch an den Rand. Also hinterher, die sehen wirklich sehr, sehr wild aus, meine Bücher hinterher. Und das ist die Etappe, wo ich mir diesen Ausgangstext, diesen französischen Text im Fall von Agnano zum Beispiel so aneigne. Und durchdringe und verstehe, so was will der Text von mir, was ist das für eine Stimme, die da zu mir spricht, was sind die Eigenheiten dieses Textes, sozusagen genau dieses Ganze, wenn man so von einem Stil von einem Text spricht in der klassischen Literaturwissenschaft.
Ja, und dann geht sie in die Tiefe und da werden Wörterbücher wieder gewälzt, gegoogelt, gelesen, gesprochen und dann, ich finde das ganz spannend, wie Sonja uns erklärt, dass so scheinbar banale Dinge in der Übersetzung, also sie hat einen illustrierten Titel in Annie Arnaud gehabt, den sie übersetzen muss. Und ich finde, daran wird auch klar, wie komplex das Übersetzen ist, wie viel darüber nachgedacht werden muss, wie man bestimmte Dinge übersetzt oder eben nicht übersetzt.
Das andere sind halt die kulturellen Realia, also wie gehe ich damit um, dass sie einfach so Zeitschriften aus den 50er Jahren, die aber jeder kennt, so ein bisschen wie bei uns halt die Bunte oder die Neue Frau oder weiß ich nicht was, so Illustrierte halt, ne? Und natürlich wecken diese Namen im Kopf der französischen Leserschaft ganz andere Assoziationen als jetzt bei uns und ich kann aber nicht einfach eine deutsche Zeitschrift nehmen, weil das Ganze spielt ja in Frankreich und ist ja ganz eindeutig französisch, also dann muss ich immer mit so einer Selbstverständlichkeit, als kennen wir das alle, so tun, als wären also damit klar ist, dass muss bei uns im Kopf so ein bisschen dieses, ah ja, damals war das so, auch erzeugen, ne? Obwohl es ja eine fremde Welt ist, war ein anderes Land, aber es war ganz lustig. Heute habe ich eine Szene übersetzt, wo es die ganze Zeit um Erbsendosen ging, also Konservendosen, und da habe ich mich an eben so eine Bonduelle-Werbung aus den 80er Jahren plötzlich erinnert, irgendwie, ne?
Ja.
Bonduelle ist das Famose und so weiter, ne?
Genau, und dann
dachte ich so, ja, das funktioniert, der Satz funktioniert, weil man hat so Assoziationen plötzlich, ne?
Ja.
Obwohl das ja in Frankreich spielt und es überhaupt nicht um Bonduelle ging, so. Aber das ist mein Ziel sozusagen, ne? Dass wir unser kulturelles Gedächtnis abrufen, wenn wir Annie Arnaud auf Französisch lesen.
Oder wenn Sprachen so ganz andere Möglichkeiten haben, also zum Beispiel im Ungarischen, wenn es Verben gibt, die es bei uns nicht gibt und nicht nur nicht gibt, sondern wir uns darunter auch wirklich nichts vorstellen können und es dann so ganz komische Bilder in unserem Kopf macht und wir könnten damit nicht umgehen. Und Timea Tanko in Folge 11 erzählt uns dann, wie das aus dem Ungarischen geht und warum das manchmal auch wirklich lustig ist und wie sie dann damit umgeht, uns diese Verben ins Deutsche zu übersetzen.
Im Ungarischen kann man eigentlich aus jedem Nomen ein Verb machen, egal was das ist. Ein schönes Beispiel ist, als eine Freundin von mir mal gesagt hat, mein Vater moost. Und Im Deutschen müsste ich da schon einen ziemlich klaren Kontext haben, um dieses Mosen zu verstehen. Und ich wusste aber nur, dass der Vater Biologe ist. Und im Ungarischen weiß man dann sofort, okay, er beschäftigt sich mit Moos. Das ist sein Forschungsgebiet.
Ja, und dann haben wir uns auch bemüht im Podcast, dass wir die Zugänglichkeitsthemen auch bearbeiten. Also wir haben über Gebärdensprache gesprochen, über Audiodeskription und über leichte Sprache. Und das war auch was, also wie funktioniert überhaupt leichte Sprache? Also vom Deutschen in die deutsche leichte Sprache, wie kann man das übersetzen oder wie kann man das auch dolmetschen? Also wie macht Anne Leichtfuß das? Die erklärt uns das in Folge 36, wie das genau funktioniert.
Ich verändere die Struktur der Sprache, den Satzbau, ich erkläre komplexe Begriffe, aber der Inhalt wird, also ganz viele Leute sagen dann, du hast es heruntergebrochen und das stimmt nicht. Ich vereinfache nicht den Inhalt, ein komplexer Inhalt bleibt auch in leichter Sprache komplex.
Ja.
Also ich kann auch über eine Alt-DNA-Untersuchung in leichter Sprache schreiben, das geht, sondern ich verändere nur die Form.
Du veränderst nur die Form, weil du arbeitest im Prinzip mit allen Textsorten, ja, ne? Also juristische, genau. Medizinische. Ja. Man kann, wenn ich das richtig verstanden habe, alles in leichte Sprache übersetzen.
Das Einzige, wo ich bisher gescheitert bin, ist Prozentrechnung.
Ja, genau. Und Anne Leichtfuß dolmetscht auch vom Deutschen in die leichte Sprache. Und wir haben auch ein paar Dolmetscherinnen hier zu Wort kommen lassen. Also Irina Bondas oder Anja Trujon, die aus dem Japanischen dolmetscht oder zwischen dem Japanischen und Deutschen hin und her. Und ja, auf was man da achten muss, wenn man so zwischen Japanerinnen und Deutschen steht und was das mit Distanz zu tun hat, mit Takt und Ruhe und mit Distanz wahren und was eine Dolmetscherin genau machen muss, das erzählt sie uns in Folge 47.
Genau.
Das ist wahrscheinlich auch deine Rolle als Dolmetscherin oder die Leute auseinanderzuhalten, oder?
Genau, also auseinanderhalten beziehungsweise eben die richtige Distanz herzustellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch konsekutiv Auftrage habe, wenn ich mit einer Delegation bei einem Firmenbesuch bin oder so, da ist es wirklich so, die Deutschen haben einfach nicht, aus japanischer Sicht, einfach da keine Respektdistanz. Ne?
Ja.
Und sowohl in der Kommunikation, in dem, was sie sagen, als auch in dem, wie sie es sagen. Und das ist wirklich was, was dann durchaus bei der japanischen Seite sauer aufstoßen kann, wenn das falsch rübergebracht wird. Und das ist ein Feingefühl, was man halt einfach braucht. Das sind eben genau diese kulturellen Kenntnisse, die unseren Job ausmachen.
Genau. Und oder auch, dass man im Japanischen so wenig Nein sagt, oder?
Richtig. Also man sagt durchaus Nein, aber man sagt eben nicht direkt einfach Nein, sondern man drückt das anders aus und gibt dann eben sozusagen Hinweise darauf, dass man das so nicht in Ordnung findet. Aber da kann man dann eben nicht das Deutsche direkt übersetzen und einfach sagen, nee, das finde ich scheiße.
Ja, und dann ist ja immer diese Frage, also man hat ja immer dieses Bild beim Übersetzen, eine Brücke bauen. Das heißt, wir bauen Brücken von einer Sprache in die andere, aber es ist auch manchmal so, dass Grenzen gezogen werden durch Übersetzen und dass das ganze Übersetzen ziemlich politisch ist. Und das erklärt uns Melody Litwong in Folge 32. Die übersetzt nämlich, also die spezialisiert auf Black English und erzählt uns, warum das Übersetzen von schwarzer Literatur neu gemacht werden muss, warum das sehr politisch ist. Und das ist ja auch eine Diskussion, die haben wir ja unglaublich vehement rund um Amanda Gorman geführt. Und da finde ich eigentlich ganz spannend, dass Melody sehr klar sagen kann, warum das für sie wichtig ist und was auch ihre besondere Fähigkeit und ihre Kapazitäten da sind. Das hört man in Folge 32.
Als ich im Vera Heyer Archiv, das in Wedding ist, mich beschäftigt habe mit deutschen Übersetzern afroamerikanischer Literatur hauptsächlich.
Das Vera Heyer Archiv ist ein Archiv, wo schwarze Literatur oder Literatur von schwarzen Autorinnen gesammelt wird.
Genau. Und Vera Heyer war eine schwarze deutsche Aktivistin, die halt viel Literatur, schwarze Literatur gesammelt hat, auf Deutsch hauptsächlich auch. Und weil ich halt viel, also schwarze Literatur und Geschichte studiert habe, afroamerikanische Literatur und Geschichte, sollte ich sagen, war das für mich natürlich ein Ankunftspunkt, dass ich diese Texte auch gut kannte einfach, ne, die ich jetzt in deutscher Übersetzung dann, denen ich dann begegnet bin. Und was mir halt aufgefallen ist, dass unheimlich viel rassistische Sprache reproduziert worden ist, auch in diesen Übersetzungen.
In den 80ern, das sind so Übersetzungen aus den 80er Jahren.
Ja, oder auch zum Teil schon ein bisschen früher, auch in den 70er Jahren. Genau, und ich dann also schon gemerkt habe, es wäre total wichtig, auch diese Texte nochmal neu zu übersetzen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, auch das Thema, für wen wird übersetzt? Also ich hatte jetzt als eine schwarze deutsche Frau nicht das Gefühl, mit dem Wunsch, mich zu verbinden mit meiner eigenen Geschichte, lesend die deutsche Übersetzung einiger Literatur, dass es nicht für mich übersetzt ist, die Literatur. Ne? Sonst würde ja ein anderer Umgang zum Beispiel mit rassistischer Sprache gehandhabt werden. Das muss ich mir das ja immer wieder reinziehen. Oder, ne? Das wird das reproduziert als Erfahrung.
Und das heißt, okay.
Ja.
Das heißt, Toni Morrison ist nicht für dich übersetzt, sondern für mich in dem Fall.
So las ich es für mich. Ne? Ja, und genau. Toni Morrison als Beispiel, ist gut, dass du sie erwähnst, hat ja ganz explizit gesagt, dass sie für schwarze Menschen schreibt.
Ja.
Und dann, wenn jetzt eine schwarze Autorin, die für schwarze Menschen schreibt, ihre Texte durch eine weiße Übersetzerin übersetzt werden, wo rassistische Sprache reproduziert wird, dann ist die Frage, wird das noch beibehalten? Also in der Übersetzung, die Intention auch der Autorin und der Fokus der Autorin auch.
Ja, genau, so ist das mit der Übersetzung. Die reproduziert so Machtverhältnisse, kann kolonial sein, es kommt darauf an, wer was übersetzt, in welchem Wortlaut, es können Dinge zensiert werden, gestrichen werden, hinzugefügt werden und sie ist praktisch immer wieder in Bewegung, so wie Melody gesagt hat. Manchmal müssen Dinge einfach neu übersetzt werden, weil es so nicht mehr geht, wie sie vor 50 Jahren übersetzt worden sind. Und Übersetzung ist auch oft kolonial. Also das erklärt dann Seol Park uns, der aus dem und ins Koreanische übersetzt, und zwar Philosophie. Und da erzählt, wie die östliche und westliche Denkrichtung, die philosophische Denkrichtung gar nicht so leicht zu übersetzen ist, sondern da ganze Gedankenkonstrukte dran sind und die auch wieder kolonial sind. Also das ist auch eine sehr spannende Folge gewesen. In Folge 32 erklärt er uns das.
Sein Dialog wäre ja, was wir in der interkulturellen Philosophie machen wollen, ist ja ein Polylog, das heißt also ein Gespräch innerhalb der Vielfalt der Kulturen. Aber so etwas geschieht sehr selten natürlich. Ne? Das ist natürlich alles in asymmetrischen, sehr kolonialisierenden Bedingungen geschieht es und ist vor allem geschehen in der Vergangenheit. Das heißt, Übersetzung ist da in diesem Modernisierungskontext im 19. Jahrhundert vor allem kein symmetrisches Geschehen. Das ist kein, ich will den anderen verstehen, sondern ich will die Sprache des Zentrums verstehen und das für mich sozusagen einnehmen, dass ich selber ja zum Zentrum gehöre. Das ist ja ein Modernisierungsprogramm, sprachpolitisch gesehen. Man will sich selbst modernisieren, europäisieren auch, das ist ja sehr wichtig, dass man die Sprache selbst nochmal so schmückt und reformiert, dass es die gleichen Dinge tun kann, wie ein Brite zum Beispiel. Das ist ja das Paradebeispiel, was man ja sein wollte im 19. Jahrhundert Ostasien. Und dann muss man natürlich neben Essen und Kleidung, das man ja auch importieren kann, eben auch die Sprache importieren. Und dazu gehören diese Wörter wie Sein, Welt, Zeit, Geist, der absolute Geist, die Vernunft, also das alles, ne, dieses ganze Paket muss man einkaufen.
Ja, und dann gibt's immer, also gerade wenn man sich das so überlegt mit den philosophischen Konstrukten, die so komplex sind, die von einem Kulturraum in den anderen zu übersetzen, dann kommt man immer ganz oft an diesen Satz, ja, das kann man nicht übersetzen. Dies und das kann man nicht übersetzen, Lyrik kann man nicht übersetzen, Lieder kann man nicht übersetzen, Farben, die ganzen Weißtöne aus der Arktis kann man nicht übersetzen, Gerüche, Essen, Humor, ja, oder eben illustrierten Titel, das kann man alles nicht übersetzen. Hört man oft, gibt's immer wieder spannende Diskussionen drüber, aber interessanterweise wird das ja alles übersetzt. Also das machen ja genau die Menschen, die hier uns davon erzählen. Sie übersetzen ja alles, alles Mögliche. Und finde ich ganz lustig, da in der Folge 50 von Katharina Lebedjewa, die zitiert den alten Humboldt, der hilft uns da eigentlich ganz gut weiter.
Der alte Humboldt, Wilhelm Humboldt, hat schon immer gesagt, der hat ja selbst sehr viel übersetzt und war ein Vertreter dessen, dass eigentlich geisteswissenschaftliche Texte und schon gar literarische nicht übersetzbar sind. Ne? Das hat er ja selber auch große Schwierigkeiten, aber er hat trotzdem immer weiter übersetzt. Ne? Also obwohl er theoretisch meinte, es geht gar nicht. Und das ist heute sagt man, ist eine relative Übersetzbarkeit. Man spricht davon, dass alles relativ übersetzbar ist. Das heißt, man trifft nicht genau das Original, das ist eine Utopie, das Original voll ständig und mit allem rüberzubringen. Aber man braucht Utopien, um weiterzumachen. Und mit jeder Übersetzung nähert man sich dem Original. Und ich finde auch das ganz toll, dass Humboldt gesagt hat, Übersetzung ist immer eine Erweiterung der eigenen Sprache und der eigenen Kultur.
Ja, und im Prinzip haben wir jetzt in fast jedem Podcast rausgehört, dass die Übersetzerinnen ganz schön gerne übersetzen. Die lieben ihren Beruf und die werden auch nicht reich damit. Das wissen wir auch, das haben wir auch hier schon tausendmal gehört. Aber sie hören auch nicht auf und ich glaube, sie würden ihn auch nicht hergeben, diesen Beruf. Sondern die bleiben immer Übersetzerinnen. Also die bleiben das dann einfach ihr Leben lang. Wie Irina Bonders in Folge 2 uns sagt, das ist dann einfach so.
Das ist nicht so einfach, wie man vielleicht meint. Deswegen ist es auch wichtig, diese ganzen Prozesse überhaupt sich vor Augen zu führen. Und das ist auch die große Herausforderung bei dem Beruf, auch eine der vielen eben, weil es ein Prozess ist. Es ist ein habitueller Prozess, der wirklich jeden Tag stattfindet. Es ist nicht so, dass du zu einer Konferenz bist und dann bist du 2 Stunden eine Dolmetscherin und dann gehst du raus und dann bist du es nicht mehr, sondern du bist immer diese Dolmetscherin, du bist immer diese Übersetzerin. Und du musst immer verstehen, dass du in jeder Situation interpretierst. Und dann musst du für die Translation diesen Grad sozusagen erkennen und dich daran halten, nicht abzurutschen in eine Form der Wertung oder eben in eine Form einer völligen beliebigen Beobachtung.
Ja, und was muss man eigentlich können, wenn man übersetzen möchte? Das ist eigentlich ganz einfach, weil diese Frage, die sich immer stellt, ist, wer sind eigentlich die besseren ÜbersetzerInnen, AutorInnen oder ÜbersetzerInnen, was muss man können? Und da hilft uns dann wieder Hinrich Schmidt-Henkel weiter.
Sind AutorInnen die besseren ÜbersetzerInnen? Nein, sie sind es nicht. Das ist ein großer Trugschluss.
Ja, dem aber viele aufliegen.
Ja, das weiß ich, das ist ein großer, ärgerlicher Trugschluss. Es sind 2 verschiedene Tätigkeiten. Mhm. Übrigens mit je eigenem Recht, sogar rechtlich gesehen, auch urheberrechtlich gesehen. Übersetzende sind UrheberInnen ihrer Übersetzung. AutorInnen sind UrheberInnen ihres Originalwerks.
Ja.
Und es gibt mit Sicherheit AutorInnen, die gut übersetzen können, so wie es ÜbersetzerInnen gibt, die gut Originalwerke schreiben können. Es sind aber 2 grundsätzlich verschiedene Tätigkeiten. Und nur weil jemand AutorIn ist und 2 Sprachen kann, kann diese Person noch lange nicht Literatur übersetzen, aus der einen in die andere Sprache. Ich mache immer ein Quiz, gerne auch vor Fachpublikum, und habe die richtige Antwort noch nie gehört live. Das Quiz besteht darin, was muss man können, um Literatur zu übersetzen. Und da kommen alle möglichen Antworten, die wir so kennen, literarische Vorbildung, das Land kennen, die Kultur, die Sprache, Assoziation, poetisch, Bilder, bla bla bla. Aber die eigentliche Antwort kommt nie. Und die lautet, man muss übersetzen können.
Ja, jetzt haben wir gehört, also Übersetzerinnen, die müssen wirklich einiges können, haben wahnsinnig großes Wissen und haben uns das hier auch schon irgendwie in allen Facetten aufgeblättert. Und mit der Wertschätzung für uns und für den Beruf ist es besser geworden auf jeden Fall, aber es muss immer noch sehr viel gekämpft werden für eine leistungsgerechte Entlohnung, damit Leute nicht in Altersarmut kommen, damit überhaupt wir auf ein normales Gehalt kommen. Und hier wird unheimlich viel getan von verschiedenen Institutionen. Also es gibt die VDÜ, den Verband Literarischer Übersetzerinnen, den BDÜ, Verdi und viele andere Institutionen, die sich da einsetzen. Und zum Beispiel hat Anja Truong uns in Folge 47 davon erzählt, dass da gerade im Manga-Bereich wirklich viel passiert, weil da waren Übersetzerinnen seit Jahren, haben die aus Leidenschaft aus dem Japanischen übersetzt. Da war Manga noch ganz klein und damit hat man auch eigentlich nicht groß was verdient. Und jetzt ist das so eine richtig boomende Branche. Das sieht man, wenn man auf der Leipziger Buchmesse ist. Da gibt es eine ganze Halle. Und da profitieren viele Leute von, aber die Übersetzerin eigentlich kaum. Das finde ich ganz interessant, da kann man mal reinhören. Und auch das Fansubbing, also wenn Fans umsonst übersetzen, dass das ein Problem sein kann und manchmal auch echt unfair ist, da hat Anja auch was zu sagen.
Genau, und diese kulturspezifischen Erklärungen, ich frage das nämlich, weil wir hatten mit Professor Künzli darüber gesprochen, über dieses Fansubbing, das betrifft nämlich auch Manga und Anime, ne? Weil es eben so große Fan-Communities gibt, die auch sehr bereit sind, ihre Dienste für diese Sachen zur Verfügung zu stellen. Und Fansubbing ist dieses sozusagen Untertitel, die selber hergestellt werden von Fans umsonst. Und da sind unheimlich viele kulturspezifische Erklärungen drin.
Ja, also ich bin dem Fansubbing und auch den Fanübersetzungen von Manga gegenüber aus einigen Gründen ein bisschen kritisch eingestellt. Das hängt zum einen auch mit daran, dass diese gesamte, ich nenne es jetzt mal Misere, in der Manga-Branche für ÜbersetzerInnen daher rührt, dass das aus dem Fansubbing oder den Fanübersetzungen erwachsen ist. Also ich spüre da eine sehr starke Einstellung. Man macht das alles aus Leidenschaft und dann braucht man ja auch nicht so viel Geld, weil eigentlich findet man, Also das sagt ja natürlich keiner, aber de facto findet man immer Studenten im, was weiß ich, wievielten Semester, die das halt trotzdem für den Preis auch machen würden. Ne? Mhm. Und das gibt
oder
eben,
umsonst.
Oder eben ne? sogar umsonst, genau. Und wenn sie dann sogar von einem Verlag und dann ihr eigenes Werk noch in einem Buch abgedruckt haben und dann noch sogar noch irgendwie ein Appel und ein Ei dazu bekommen, dann freuen sie sich umso mehr. Aber als professioneller Übersetzer, ja, da steht man halt da und ich frage mich dann halt auch irgendwie, wie kann das denn sein, dass eine ganze Branche irgendwie auf die Leidenschaft der Fans setzt, statt auf professionelle Übersetzungen.
Ja, und die Ethik des Übersetzens, die ist ganz wichtig und zentral. Und wichtig ist auch die Solidarität unter Übersetzerinnen und die gibt's auch, die ist wirklich sehr stark. Es gibt da ganz große, gerade so im Bereich LCB und im großen Verband des VDÜ, der literarischen Übersetzer. Das sind tolle Leute, die sich zusammengeschlossen haben und gemerkt haben, hey, wir zusammen, wir können da richtig viel machen. Und diese Ethik, das ist irgendwie unsere Aufgabe und es war auch ein Anliegen dieses Podcasts, dass wir die stärken. Und dazu erzählt uns Larissa Schippel in Folge 12 was, wer da mal reinhören möchte. Ja, und jetzt könnte ich irgendwie stundenlang weitermachen mit diesem Rückblick, aber ich glaube, das würde dann wirklich ausufern, wenn ich euch hier 50 Folgen lang diesen Rückblick zumuten würde. Ich kann euch nur allen ans Herz legen, hört doch einfach mal rein, unterstützt uns, gebt uns Feedback. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass man nochmal so ganz kurz durch die großen Fragen geht. Ja, und wenn ihr wollt, dass es über Übersetzen weitergibt, dann unterstützt uns gerne. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Es gibt noch so viele Sprachen auf der Welt und wir würden noch gerne welche weitermachen. Aber die nächsten Folgen sind auf jeden Fall schon im Kasten und ich reise dann mit euch in die Schweiz. Denn da werden wir auch von unserer ersten indigenen Sprache sprechen, nämlich über Guarani. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Ihr seid eine super tolle Community und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Hun spreken
Nederlands. Is in bezit. И por supuesto, hablar de la traducción.
Очень много разговаривать.
Переводить, переводчица, переводчик, переводчик.
Hablar,
обсуждать, переводить. Ты переводчица?